Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 231. Ausgabe von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe oder wie heute Fahrgastfragen beantworte. Viele von euch haben ja meine Frankreich-Serie gehört. Bordeaux, Burgund, Champagne und zuletzt Terrasse du Larzac. Vier Regionen inmitten gravierender Veränderungs- und Anpassungsprozesse. Jede auf ihre eigene Art. In Bordeaux geht es um Markt, Kapital und gebaute Herkunft. In Burgund um eine alte Hierarchie, die durch den Klimawandel neu befragt wird. In der Champagne um ein Herkunftssystem, das Zeit, Assemblage und Markenlogik miteinander verschaltet. Und in den Terrasse du Larzac um eine Region, die gerade dabei ist, aus einem großen südfranzösischen Raum heraus eine präzisere Herkunftssprache zu entwickeln. Seitdem hat sich in meinem Postfach einiges angesammelt. Viele Nachrichten, viele Beobachtungen, viele Fragen. Eine davon dreht den Blick zurück nach Deutschland, genauer gesagt an die Mosel. Und sie richtet sich auf einen Wein, den viele für klein halten, der aber vielleicht gerade deshalb besonders viel über die Gegenwart des deutschen Weins erzählt. Die Frage lautet: Warum findet man eigentlich immer seltener klassischen Moselkabinett? Also diesen leichten, tänzelnden Riesling mit wenig Alkohol, spürbarer Restsüße und hoher Säure, aber ohne wirklich süß zu schmecken. Einen Wein, der nicht breit wird, sondern zieht, der nicht schwer beeindruckt, sondern schwebt. Einen Wein, von dem Moselfans sagen, ein Kabi geht immer. Nachmittags zum Essen und manchmal sogar als Aufmunterung nach einem langen Menüabend mit schweren Rotweinen. Aber warum ist genau dieser klassische Moselkabinett so selten geworden? Sind ihm die Fans verloren gegangen? Hat sich der Markt verändert? Ist er zu mühsam geworden? Oder ist es heute schlicht schwieriger, diesen Wein überhaupt noch zu erzeugen, so wie wir ihn im Gedächtnis haben? Um diese Fragen soll es heute gehen, denn an diesem scheinbar kleinen Wein lässt sich eine erstaunlich große Geschichte erzählen. Es gibt Weine, die sehen auf dem Papier klein aus, sie haben wenig Alkohol, sie wirken leicht, sie heißen Kabinett. Und dann gibt es Weine, die sehen auf dem Papier groß aus. Große Lage, großes Gewächs, trocken, 12 oder 13% Alkohol, lange Reife, viel Anspruch, klare Marktposition. Lange war scheinbar klar, was höher steht. Spätlese über Kabinett, Auslese über Spätlese, großes Gewächs über dem einfachen Wein. Aber an der Mosel stimmt diese einfache Ordnung nicht mehr richtig. Vielleicht ist heute ausgerechnet der scheinbar kleine Wein der schwierigere. Vielleicht ist Kabinett nicht die kleine Schwester des großen Rieslings. Vielleicht ist Kabinett eine der radikalsten Formen von Herkunft, die Deutschland besitzt. Und genau darum geht es heute. Um Mostgewicht, um Lage, um Klimawandel, um die Mosel, um die Saar, um Restzucker, der nicht süß schmecken will, und um die Frage, ob ein Wein mit 7,5% Alkohol größer sein kann, als er aussieht. Fangen wir mit einer scheinbar technischen Frage an. Was macht einen großen deutschen Riesling groß? Früher war die Antwort vergleichsweise einfach. Reife, genauer gesagt Mostgewicht. Also der Zuckergehalt im Most gemessen in Grad Öxle. Das klingt heute schnell bürokratisch. Nach Labor, nach Zahl, nach deutschem Ordnungssystem. Aber historisch war diese Logik keineswegs absurd. Deutschland war ein kühles Weinland. Riesling wirklich reif zu bekommen, war keine Selbstverständlichkeit. Reife war knapp. Reife war ein Ereignis. Reife war eine Leistung des Ortes, des Jahres und des Winzers. Wenn in einem kühlen Jahr an Mosel, Saar, Ruwer oder im Rheingau ein Weinberg hohe Mostgewichte lieferte, dann sagte das tatsächlich etwas aus. Nicht alles, aber etwas Wesentliches. Es sagte, Hier ist unter schwierigen Bedingungen reifer entstanden. Deshalb konnte das Prädikatssystem funktionieren. Kabinett, Spätlese, Auslese. Das waren nicht nur Verwaltungsbegriffe. Sie beschrieben eine Dramaturgie der Reife. Wie weit konnte Riesling in diesem Jahr kommen? Wie viel Reife war möglich, ohne dass die Säure verloren ging, ohne dass die Frucht breit wurde, ohne dass die Transparenz verschwand? Das Prädikat war, im besten Fall, eine Zeitform des Ortes. Es sagte nicht nur, der Most hatte so und so viel Zucker. Es sagte, in diesem Jahr ist dieser Ort bis hier hingekommen. Aber genau diese Logik gerät unter Druck. Denn das Klima hat sich verändert. Mostgewichte, die früher außergewöhnlich waren, sind heute viel häufiger erreichbar. In warmen Jahren steigt der Zucker schnell, manchmal sehr schnell, manchmal schneller, als es dem Wein gut tut. Was früher ein Zeichen besonderer Leistung war, kann heute fast Normalzustand werden. Und damit dreht sich die alte Ordnung an einer entscheidenden Stelle um. Früher war Kabinett die niedrigere Stufe. Heute kann Kabinett die schwierigere Aufgabe sein. Nicht, weil Kabinett mehr Konzentration hätte, nicht, weil Kabinett eindrucksvoller auftritt, sondern weil Kabinett weniger verzeiht. Ein guter Moselkabinett braucht physiologische Reife, aber keinen Zuckerexzess. Er braucht Säure, aber keine Härte. Er braucht Restzucker, aber keine Breite. Er braucht Frucht, aber keine Üppigkeit. Er braucht Leichtigkeit, aber keine Dünne. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Denn der klassische Moselkabinett entstand aus einer sehr besonderen Zwangslage. Die Mosel war historisch ein Grenzraum. Kühl, nördlich, steil, unsicher. Ein Fluss, der sich in engen Schleifen durch Schiefergestein schneidet. Hänge so steil, dass man dort nicht geht, sondern eher steht, klettert, sich hält. Weinbau an einer Grenze, klimatisch, physiologisch, wirtschaftlich. Und genau das hat die Mosel groß gemacht. Die Mosel war nicht groß trotz ihrer Grenze, sie war groß durch ihre Grenze. Denn diese Grenze zwang den Wein in eine Form. Wenig Alkohol, hohe Säure, Restsüße als Gegengewicht, Reife, aber keine Fülle, Frucht, aber keine Breite, Spannung, aber keine Schärfe. Das ist der Balancecode der Mosel. Und dieser Code war nie bloß ein Geschmacksbild. Er war Physiologie, er war Klima, er war Landschaft, er war die Antwort des Rieslings auf einen Raum, in dem Reife immer erkämpft werden musste. Alkohol, Säure und Restzucker standen an der Mosel in einer Konstellation, die es in dieser Form kaum anderswo gab. Die Weine hatten oft 7, 8 oder 9% Alkohol. Nicht, weil jemand einen Lifestyle-Wein mit wenig Alkohol machen wollte, sondern weil der Naturraum nicht mehr hergab. Die Säure blieb hoch, weil die Nächte kühl waren, weil die Reife langsam lief, weil die Äpfelsäure nicht so schnell abgebaut wurde wie in wärmeren Regionen und der Restzucker war nicht einfach Süße. Er war ein struktureller Gegenspieler. Man kann sich das wie ein gespanntes Seil vorstellen. Auf der einen Seite Säure, auf der anderen Seite Zucker, dazwischen ein Wein, der nicht schwer wird, sondern schwebt. Wenn dieses Verhältnis stimmt, schmeckt ein Moselkabinett nicht süß im einfachen Sinn. Er schmeckt auch nicht sauer. Er schmeckt gespannt, gezogen, durchscheinend. Man hat Frucht, aber die Frucht legt sich nicht breit auf den Gaumen. Man hat Süße, aber sie klebt nicht. Man hat Säure, aber sie schneidet nicht. Alles arbeitet gegeneinander und gerade dadurch miteinander. Dazu kommt der Schiefer. Nicht als romantische Mineralitätsfloskel, nicht als man schmeckt den Stein in einem naiven Sinne, sondern als vitikulturelle Bedingung. Schiefer moduliert Wärme. Er beeinflusst Wasserhaushalt, Wurzelraum, Reifeverlauf. Je nachdem, ob er stärker verwittert ist, wie viel Feinerde vorhanden ist, wie gut Wasser verfügbar bleibt, wie sich die Wärme am Hang hält, es entstehen jeweils unterschiedliche Reifeverläufe. Und aus diesen Reifeverläufen entsteht das, was wir als Mosel erkennen. Kühl, zügig, vertikal, mit diesem eigentümlichen Zug am Gaumen, der nicht als Säure allein kommt, sondern als eine Verbindung von Säure, Restzucker, Fruchtbild und Leichtigkeit. Jetzt aber wird dieser Grenzraum wärmer. Und das ist für die Mosel komplizierter als für viele andere Regionen. In manchen Anbaugebieten bedeutet Klimawandel zunächst mehr Reifesicherheit, weniger grüne Noten, mehr Spielraum. Für Regionen, die historisch oft um Reife kämpfen mussten, kann Erwärmung kurzfristig sogar wie ein Geschenk wirken. An der Mosel trifft Erwärmung aber tiefer. Sie trifft die Entstehungsbedingungen des klassischen Stils selbst. Wenn die Mosel wärmer wird, verschwindet nicht sofort Qualität, im Gegenteil. Es entstehen weiterhin große Weine. Trockene Rieslinge gewinnen an Ernsthaftigkeit. Große Gewächse aus Schieferlagen können eindrucksvoll sein. Auch andere Sorten werden plausibler als früher. Aber der alte Balancecode kommt nicht mehr so selbstverständlich aus dem Naturraum. Was früher Zwangslage war, wird Kulturtechnik. Das ist der entscheidende Punkt. Früher entstand ein leichter Moselkabinett oft deshalb, weil der Naturraum genau diese Form nahelegte. Die Trauben wurden reif, aber nicht zu reif. Die Säure blieb hoch. Der Alkohol blieb niedrig. Der Restzucker musste nicht als modische Süße begründet werden, sondern ergab sich aus der Balance. Heute muss der Winzer diesen Zustand immer häufiger aktiv herbeiführen. Er muss früher lesen, aber nicht unreif. Er muss Säure bewahren, aber keine grüne Säure. Er muss Zucker begrenzen, ohne physiologische Reife zu opfern. Er muss im richtigen Moment entscheiden und dieser Moment kann sehr, sehr kurz sein. Ein Jahr wie 2018 zeigt das besonders scharf. Die Mostgewichte stiegen schnell, die Lese begann extrem früh. Klassischer Kabinett war nur in einem sehr, sehr engen Zeitfenster möglich. 2 oder 3 Tage zu spät und der Wein war vielleicht rechtlich noch irgendwie ein Kabinett, aber strukturell schon nicht mehr. Dann fehlte ihm nämlich genau das, worum es geht, die Schwerelosigkeit, der Zug, diese Balance unter Begrenzung. Und dann kommt 2024, ein schwieriges Jahr, Frost im April, Peronospora-Druck, an Saar und Ruwer teils massive Ertragsverluste. Wahrlich kein bequemes Jahr, kein Jubeljahr für die Betriebswirtschaft, aber für den Balancecode der Mosel fast ein Erinnerungsjahr. Plötzlich war wieder da, was in warmen Jahren oft mühsam erkämpft werden muss. Kühle Reife, hohe Säure, niedriger Alkohol und viel Spannung. Nehmen wir Clemens Busch in der Marienburg. Marienburg Kabinett 24, früh gelesen, 7,5% Alkohol, gut 60 Gramm Restzucker. Säure um 10 Gramm. Auf dem Papier könnte jemand sagen, das ist ein leichter, süßer Wein. Aber das ist zu simpel. Diese Zahlen beschreiben keinen Süßwein. Sie beschreiben eine physiologische Konstellation. Der Restzucker ist hier kein Zuckerlächeln. Er ist die Antwort auf Säure. Ohne ihn wäre der Wein hart. Vielleicht schneidend, vielleicht zu direkt. Mit ihm wird der Wein nicht breit, sondern balanciert. Süße und Säure löschen sich nicht aus. Sie organisieren sich gegenseitig. Und das Ergebnis ist diese eigentümliche Moselschwebe. Der Wein wiegt fast nichts und ist doch alles andere als dünn. Er hat Süße und schmeckt doch nicht süß. Er hat Säure und schmeckt doch nicht sauer. Er wirkt leicht, aber nicht klein. Das ist die große Kunst, nur eben nicht die Kunst der Größe im üblichen Sinn. Und jetzt wird es interessant, weil derselbe Herkunftsraum auch eine andere Sprache sprechen kann. Clemens Busch erzeugt in der Marienburg auch große Gewächse, zum Beispiel aus der Faltenlei. Trockener Ausbau, mehr Alkohol, mehr Dichte, mehr taktile Präsenz, mehr Struktur. Da geht es nicht um schwebende Balance zwischen Zucker und Säure, sondern um die Verdichtung eines Ortes. Schiefer, Tiefe, Länge, phenolischer Griff, salzige Persistenz. Das ist ebenfalls Mosel und es kann ebenfalls groß sein. Aber es ist eine andere Herkunftsgrammatik. Der Kabinett sagt, Herkunft ist Balance unter Begrenzung. Das große Gewächs sagt, Herkunft ist Verdichtung eines Ortes. Der Kabinett zieht einen durch das Glas hindurch. Das große Gewächs hält einen im Glas fest. Das eine ist nicht die primitive Vorstufe des anderen. Es sind zwei ganz verschiedene Antworten auf dieselbe Frage: Was kann dieser Ort? Und damit sind wir beim größeren deutschen Thema. Deutschland stellt seine Qualitätssprache um. Weg vom Mostgewicht als zentralem Rangsignal. Hin zur Lage, zur Herkunft, zur Pyramide. Gutswein, Ortswein, erste Lage, großes Gewächs. Für trockene Spitzenweine ist das absolut plausibel. Ein großer trockener Riesling will heute nicht mehr als Auslese trocken verstanden werden. Diese alte Bezeichnung war immer ein bisschen schief, weil sie Mostgewicht und trockenen Ausbau miteinander verband, ohne die eigentliche Herkunftsfrage präzise zu beantworten. Ein großer trockener Riesling will als Herkunftswein gelesen werden, als Wein aus einer bestimmten Lage, mit einer bestimmten Exposition, einem bestimmten Boden, einer bestimmten Wasserführung, einer bestimmten Textur und einer bestimmten Länge. Das ist ein Fortschritt. Aber es löst nicht alles. Denn der klassische Moselkabinett passt nur unvollständig in diese neue Sprache. Er ist kein kleines, großes Gewächs, er ist auch nicht einfach eine niedrigere Prädikatsstufe. Er ist eine eigene Herkunftsform. Das alte System misst Mostgewicht. Das neue System ordnet Lage. Aber der Kabinett erzählt etwas Drittes. Den Moment, in dem ein Grenzraum Reife gerade eben zulässt und aus dieser Knappheit eine Form entsteht, die kein anderer Wein der Welt genau so besitzt. Deshalb ist dieser Wein heute so wichtig. Nicht als Nostalgie, sondern als Prüfstein. An ihm erkennt man, ob die Mosel ihre strukturelle Idee bewahren kann, während sich ihre natürlichen Voraussetzungen verändern. Denn wenn der Restzucker nur noch Süße erzeugt, ist der Code gebrochen. Wenn die Säure nur noch korrigiert, ist der Code gebrochen. Wenn die Leichtigkeit nur noch dünne ist, ist der Code ebenfalls gebrochen. Wenn aber alles zusammenkommt, Reife, Säure, Zucker, Leichtigkeit und Zug, dann ist Kabinett vielleicht nicht der kleine Wein Deutschlands, dann ist er einer seiner anspruchsvollsten. Und an dieser Stelle müssen wir über die Saar sprechen. Denn die Mosel ist nicht überall gleich Mosel. Die klassischen Lagen der Mittelmosel, steil, südexponiert, schiefer geprägt, thermisch privilegiert, waren historisch aus guten Gründen berühmt. Sie hatten den Wärmevorsprung, den Riesling in einem kühlen Klima brauchte. Sie konnten Reife zuverlässiger liefern als kühlere, spätere, schwierigere Standorte. Aber genau dieser Vorteil wird unter wärmeren Bedingungen ambivalent. Was früher Privileg war, kann in heißen Jahren zur Last werden. Die Reife läuft zu schnell, der Alkohol steigt, die Säure sinkt. Die Frucht wird reifer, manchmal gelber, manchmal breiter. Der Spielraum für klassischen Kabinett wird kleiner. Und dann schaut man plötzlich anders auf die Saar. Die Saar war historisch der noch kühlere, noch prekärere, noch spätere Raum. Für viele Jahre war das ein Risiko. Heute ist es eine Ressource. Ihre Böden bleiben kühler, die Reife kommt langsamer. Die Weine behalten oft diese Vertikalität, diese straffe Linie, diesen Zug, den warme Mittelmosellagen in heißen Jahren leichter verlieren können. Das heißt nicht, die Saar ersetzt die Mittelmosel, das wäre zu grob. Aber die innere Plausibilitätskarte verschiebt sich. Was früher randständig wirkte, gewinnt an Bedeutung. Höhere Lagen, kühlere Expositionen, spätere Reifezonen, Saar und Rober. All das wird interessanter, weil der Klimawandel nicht alle Orte gleich trifft. Die Frage ist nicht mehr nur, wo wird Riesling reif? Die Frage lautet zunehmend, wo bleibt Riesling balanciert? Das ist ein fundamentaler Wechsel. Und er betrifft nicht nur Stilfragen, sondern auch Besitz, Arbeit, Zukunft. Denn der thermische Druck trifft die Mosel nicht allein. Er trifft eine Region, die schon lange unter einem anderen Druck steht, dem Reproduktionsdruck der Steillagen. Steillagenweinbau ist teuer, langsam, körperlich brutal. Viele Arbeiten lassen sich nicht mechanisieren. Man braucht Menschen, Zeit, Erfahrung und Kraft. Und ausgerechnet die Weine, die aus solchen Lagen entstehen, erzielen bei weitem nicht immer die Preise, die diesen Aufwand realistisch abbilden. Die Folge ist bekannt. Parzellen werden aufgegeben, Weinberge verbuschen, alte Reben verschwinden. Betriebe schließen oder geben Flächen ab. Und damit verschwindet nicht nur Fläche. Es verschwindet Ortswissen, es verschwindet altes Pflanzmaterial. Es verschwindet ein genetisches und ein kulturelles Gedächtnis der Region. Gerade alte Reben sind hier nicht romantischer Zierat. Sie sind Anpassungsreserve. Alte, teils ungeklonte oder sogar wurzelechte Reben wachsen anders. Sie reagieren anders auf Stress. Sie haben andere Wurzelsysteme, andere Wuchsdynamik, kleinere Trauben, oft lockerere Trauben. Sie sind keine Garantie für große Weine, aber sie sind ein Kapital, das man nicht einfach neu pflanzen kann, wenn es einmal verschwunden ist. Deshalb ist ja die Frage nach Kabinett keine Stilnostalgie. Es geht nicht darum, ob wir weiter leichte, feinherbe oder restsüße Rieslinge mögen. Es geht darum, ob eine Kulturlandschaft die Voraussetzungen bewahren kann, aus denen ihre präziseste Form entstanden ist. Und gleichzeitig passiert etwas Paradoxes. In die Lücken, die alte Betriebe hinterlassen, kommen neue Akteure. Junge Winzerinnen und Winzer, Quereinsteiger, Sommeliers, die Produzenten werden. Internationale Abenteurer, Menschen, die Flächen übernehmen, die andere nicht mehr bewirtschaften wollen. Sie bringen andere Ästhetiken mit, andere Netzwerke, andere Vorstellungen davon, was Mosel sein kann. Das kann man beklagen, man kann es auch als Erneuerung sehen. Wahrscheinlich ist es beides. Die neue Mosel ist real. Sie ist nicht bloß Marketing, sie ist sensorisch überzeugend, vitikulturell ernsthaft, international wahrgenommen. Aber sie stellt eine schwierige Frage. Ist das Fortsetzung oder ist es Neugründung unter altem Namen? Die Antwort hängt davon ab, was man an der Mosel für wesentlich hält. Wenn man sagt, Mosel, das ist zwingend niedriger Alkohol, Restsüße, klassische Prädikatsdramaturgie, dann wird vieles, was heute entsteht, wie Bruch aussehen. Wenn man aber sagt, Mosel, das ist strukturell gedachte Spannung, Vertikalität, Leichtigkeit ohne Dünne, Zug ohne Schärfe, Reife ohne Breite, dann kann diese Idee auch unter neuen Bedingungen weiterleben. Dann kann ein trockener Saarriesling von Van Volksem, ein Kabinett von Zilliken, eine Spätlese von Willi Schäfer, ein Wein von Julian Hart oder ein Marienburgwein von Clemens Busch ganz unterschiedlich aussehen und trotzdem an derselben strukturellen Frage arbeiten. Wie bleibt Riesling gespannt, wenn Reife leichter wird? Das ist vielleicht die eigentliche Moselfrage der Gegenwart. Und sie führt zurück zur Fahrgastfrage. Ist Kabinett heute der schwierigste Wein Deutschlands oder warum finde ich ihn heute immer seltener? Meine Antwort wäre, nicht immer, nicht überall, aber in seiner klassischen Moselform kann er tatsächlich der schwierigste Wein Deutschlands sein. Weil er nicht einfach weniger ist, weniger Alkohol, weniger Gewicht, weniger Macht, sondern weil er anders groß ist. Ein großes Gewächs zeigt, was eine Lage an Substanz, an Textur, Tiefe und Länge geben kann. Ein Kabinett zeigt, was ein Ort an Spannung erzeugt, wenn Reife nicht Überfluss ist, sondern gerade noch erreichtes Gleichgewicht. Und vielleicht ist genau das die Pointe. Der deutsche Wein hat gelernt, wieder stärker über Lage zu sprechen. Das war notwendig. Es macht trockene Spitzenweine verständlicher. Es macht Herkunft international lesbarer. Es gibt den großen Orten wieder eine Sprache. Aber die Mosel erinnert uns daran, dass Herkunft nicht immer nur Lage heißt. Manchmal heißt Herkunft Verhältnis zwischen Zucker und Säure, zwischen Reife und Kühle, zwischen Landschaft und Zeitfenster, zwischen dem, was die Natur gibt und dem, was der Winzer gerade noch verhindert. Kabinett ist deshalb keine Vorstufe des großen Weins. Kabinett ist eine andere Antwort auf die Frage, was Herkunft sein kann. Vielleicht sogar die zerbrechlichste, die Deutschland besitzt. Und wenn wir verstehen wollen, warum deutscher Wein heute so spannend ist, dann sollten wir nicht nur auf die großen, trockenen, teuren Weine schauen. Wir sollten auch auf diesen scheinbar kleinen Wein schauen. Auf einen Mosel-Kabinett mit 7,5% Alkohol. Denn manchmal erkennt man Größe nicht daran, wie viel ein Wein zeigt, sondern daran, wie wenig er braucht, um alles zu sagen. Wenn du dann das nächste Mal eine Flasche Riesling-Kabinett von der Mosel oder der Saar öffnest, achte auf die Spannung, die Schwerelosigkeit, den Charme dieser großartigen Balance, die diese Weine in der Welt so einzigartig macht. Und wenn du bei solchen Themen merkst, genau da möchte ich tiefer einsteigen, dann schau dir gern meine Weinkenner Masterclass an. Sie ist für Menschen gedacht, die Wein nicht nur nach Rebsorte, Region oder Punktzahl verstehen wollen, sondern über Struktur, Herkunft, Stil und sensorische Logik. 6 Monate lang arbeiten wir gemeinsam daran, Wein präziser zu lesen. Im Glas, im Kontext und im Gespräch. Alle Informationen findest du auf meiner Website, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Und wenn du Fragen für künftige Fahrgastfragen-Episoden hast, schick mir gerne eine Nachricht. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Und wie immer, lass es dir schmecken.